Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Sie hören in der kommenden halben Stunde die Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Jesiden heiraten Jesiden, eine ethnisch-religiöse Minderheit in Deutschland zwischen Tradition und Moderne. Konzerte statt Gebete, die Zukunftsperspektiven bayerischer Klöster und vom Talmud zum Muskeljuden, körperliche Fitness und Sport im Judentum. Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad hat das Schicksal der Jesiden im Irak und in Syrien weltweit bekannt gemacht. Sie berichtete über den Völkermord an den Jesiden im Jahr 2014 und das Schicksal der jesidischen Frauen in IS-Gefangenschaft. Inzwischen sind viele Jesiden aus Syrien geflohen und leben in Deutschland. Immer wieder wurden die Jesiden in der Vergangenheit wegen ihrer Religion von Muslimen verfolgt. Das hat die Kultur dieses Volkes geprägt. So dürfen Jesiden nur untereinander heiraten. Wer sich nicht daran hält, wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und im Einzelfall sogar mit dem Tode bedroht. Doch allmählich zeichnet sich ein Wandel ab. Silke Schmidt hat eine jesidische Familie in Deutschland besucht.
Familie und Gemeinschaft sind ihnen wichtig, das merkt man gleich. Im Wohnzimmer von Familie Saido gibt es eine große Sofalandschaft, auf der locker 15 Personen Platz nehmen können. Die Einrichtung ist modern reduziert. Ins Auge springt sogleich ein Bild mit einem blauen Vogel, der seine Schwanzfedern strahlenartig aufgefächert hat.
Das ist ein Symbol des Jesidentums. Wie Sie sehen, da in der Mitte ein V, oben das ist die Sonne. Und dann haben wir zwar 12 Teile oben, das sind die Monate des Jahres.
Said Saido lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Der heute 36-Jährige floh 2009 mit seiner Mutter und seiner Schwester vor Verfolgung aus dem Nordirak. Seit 2 Jahren ist auch seine Ehefrau hier. Inzwischen ist Saido deutscher Staatsbürger und betreibt eine Hausarztpraxis in Bielefeld. Seit 2 Jahren ist er außerdem stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Jesiden in Deutschland. Dass er in dieser Funktion seine Religion immer wieder erklären muss, das kennt er schon. Im Grunde sei das Jesidentum eine ziemlich liberale Angelegenheit, meint er.
Bei uns gibt es keine strengen Regeln. Muss man nicht regelmäßig beten, muss man nicht regelmäßig fasten. Es gibt klar, aber es ist keine Pflicht.
Said Saido weiht die Besucherin im Schnellverfahren in jesidische Schöpfungsgeschichte ein. Danach sei die Erde am Anfang gasförmig gewesen, nicht stabil, sagt er. Dann habe Gott aus Licht 7 Engel geschaffen. Der wichtigste von ihnen habe die Gestalt eines Pfaus.
Die Erde war sozusagen instabil und dann kam der Engel V.
Der verehrte Engel Pfau schmückt in Form eines goldenen Anhängers auch Sarahs Dekolleté. Die jüngere Schwester Said Saidos hat ebenfalls auf dem großen Sofa Platz genommen.
Was ich an Jesidentum einfach gut gefunden habe, dass wir einfach die Natur schätzen. Dass uns beigebracht, wir dürfen keine Bäume abhaken. Wir dürfen nicht auf die kleinen Pflanzen treten. Dass man einfach so dieser Respekt von dieser 4 Elemente haben, das war alles für mich einfach schön.
Das Jesidentum gilt nicht als Buchreligion. Heilige Schriften sind größtenteils verloren gegangen. Deshalb werden Riten und Gebräuche bis heute mündlich weitergegeben. Gerade das gefällt Sarah Saido.
Jedes Mal, als ich über unsere Geschichte gelesen habe und gesehen, wie mein Großvater, mein Großgroßvater, wie er um dieses Jesidentum gekämpft hat und dass es uns alles mündlich überliefert hat. Das hat mich einfach so gemacht, dass ich mehr vor dieser Wurzeln kämpfe, dass ich so stolz sein, dass ich Jesiden bin.
Für ihre Wurzeln und ihr Überleben kämpfen, das prägt das Leben vieler Jesiden und das Jesidentum bis heute. Über die Jahrhunderte hinweg wurde die religiöse Minderheit immer wieder verfolgt. Gerade mal 5 Jahre her ist der Völkermord an Jesiden im nordirakischen Sindschar-Gebiet. Wegen der zahlreichen Verfolgungen haben die Jesiden Schutzmechanismen entwickelt. Einer davon ist eine strenge Heiratsregel. Jesiden dürfen nur mit Jesiden eine Ehe eingehen. Dieses Gebot wurde von Scheich Adi im 11. Jahrhundert aufgestellt. Für die 32-jährige Sarah auch heute noch nachvollziehbar.
Weil wir sind in einer Gesellschaft ausgewachsen. Es gab natürlich so Mehrheit nur Muslime, es weniger Jesiden. Und wenn ich einen Muslim heirate, dann werden meine Kinder automatisch Muslime, ich muss auch automatisch Muslime werden.
Auch ihr Bruder Said findet deshalb die jesidische Eheregel richtig. Obwohl er sich selber nicht als streng gläubig bezeichnet, hofft er, dass Sarah einen jesidischen Mann heiratet. Sein Credo, Jesiden müssen zusammenhalten, auch heute noch.
Der Islam hat eigentlich ganz Nahen und Mittleren Osten, die Völker dort, zwangislamisiert. Wenn solche Regeln nicht gaben, hätten wir heute wahrscheinlich keine Jesiden mehr.
In manchen jesidischen Großfamilien gibt es sie deshalb noch, die arrangierte Ehe oder gar die Zwangsehe. Insbesondere wenn Frauen aus dieser Tradition ausbrechen, müssen sie mit massivem Widerstand rechnen, im schlimmsten Fall mit Gewalt. Die Bielefelder Soziologin Carla Thiele hat mit vielen jesidischen Frauen Gespräche geführt.
Also viele jesidischen Frauen machen sich natürlich Gedanken darüber, wenn sie sich in jemanden einer anderen Religion verliebt haben. Eben, was mache ich jetzt? Und es kann immer noch zu Ehrenmorden kommen.
Vor 8 Jahren sorgte der Ehrenmord an Arsu Özmen aus Detmold für Schlagzeilen. Die 18-Jährige war von ihren 5 Geschwistern aus der Wohnung ihres deutschen Freundes entführt und von ihrem Bruder durch 2 Kopfschüsse getötet worden. Ein krasser Einzelfall, meint Soziologin Thiele. Dennoch, selbst in liberalen Familien sei ein nicht-jesidischer Partner eigentlich tabu.
Natürlich ist es so, dass wenn es eben so weit kommt, dass eine junge Frau oder ein junger Mann einen anderen Partner einer anderen Religion heiratet, es eigentlich immer zum Bruch erstmal kommt und dass sie aus diesen Familien ausgeschlossen werden.
Der Grund für Gewalt sei aber nicht die Religion, sondern seien patriarchalische Strukturen in den Herkunftsländern. Das sieht auch Said Saido vom Zentralrat der Jesiden so.
Das sind Sitten und Brüche, die wir vom Nahen Osten sozusagen geerbt haben. Und das können wir auch ändern. Was positiv können wir beibehalten, was negativ brauchen wir nicht.
Das Jesidentum in Europa sei in einer Entwicklungsphase. Bisher sei man immer nur im Überlebens- und Verteidigungsmechanismus gewesen. Said Saido will als stellvertretender Vorsitzender im Zentralrat das Jesidentum auf Modernisierungskurs bringen.
Ne, zum Beispiel kindliche Ehe und sowas, solche Sachen oder Zwangsehe, ne, die passen hier nicht und die können wir auch eigentlich loswerden.
Er selber geht mit gutem Beispiel voran. Said Saido sagt, er habe aus Liebe geheiratet. Eine Jesidin natürlich.
Jesiden in Deutschland. Silke Schmidt berichtete über den vorsichtigen Wandel einer Kultur, die jahrhundertelang durch Verfolgung geprägt war. Bayern ist das Bundesland der Klöster. Besonders berühmt ist die barocke Benediktinerabtei Ettal, die bis heute als Kloster unter anderem mit Internat, Gasthöfen und Brauerei betrieben wird. Auch in anderen Klöstern leben noch Mönche oder Nonnen. Doch sehr viele sind inzwischen aufgelöst, weil ihnen der Nachwuchs fehlt. Damit die Gebäude nicht dauerhaft leer stehen und verfallen, ist die Frage, wie sie sinnvoll weitergenutzt werden können. Wegen der Geschichte der Häuser kommen nicht alle Ideen in Frage. Barbara Weiß war für uns in Bayern unterwegs.
Klosterland Bayern, Andechs, Benediktbeuern, Kloster Schlehdorf. Die Klöster prägen nicht nur die Architektur in Bayern schon seit mehr als 1000 Jahren, sondern prägen auch die Kultur mit. Drum seien nicht nur die Kirchen, sondern die ganze Gesellschaft in der Pflicht, über den Erhalt der Klöster nachzudenken. Matthias Pfeil vom Bayerischen Amt für Denkmalpflege.
Es geht um den geistigen Inhalt. Also zunächst mal, was bedeutet ein Kloster für uns? Es geht um das Gebäude, natürlich auch um Steine pflegen, aber was steckt dahinter? Klöster waren Orte der Urbarmachung, waren aber immer auch Orte der Bildung, der Ausbildung, der Weiterbildung. Und wie kann man das in die neue Zeit transportieren? Es geht auch darum, dass diese Klöster in einer Weise genutzt werden, die ihrer Geschichte gerecht werden. Und darüber muss man reden.
Das Kloster Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck, hier ist der Wandel bereits vollzogen. Einst Zisterzienserkloster, heute Polizeischule, Museum und Kulturzentrum. Dass alle Klöster zu Museen werden, das ist Generalvikar Peter Bär von der Erzdiözese München und Freising zu wenig.
Also wenn es nur ein Museum wäre, wäre das halt ein bisschen tot. Es sollte schon lebendig sein. Das heißt, Glaube lebendig werden und sichtbar werden, wie Glaube in Gesellschaft von einem solchen Standort aus wirken kann.
Ein Kloster komplett aufzugeben, sei letztendlich die Kapitulation vor eigener Ideenlosigkeit und fehlendem Mut, so Bär. Drum hofft er, dass eine öffentliche Diskussion in Gang kommt. Denn nicht jedes Kloster könne ein Bildungshaus werden. Es brauche Konzepte für ganz Bayern. Darum wollen sich die Kirchen mit Kommunen und Freistaat vernetzen. Hochschulen, Schulen, Meditationshäuser, die Nutzung für karitative Zwecke als Alten- und Flüchtlingsheime oder für inklusive Wohnformen. Vieles ist vorstellbar. Luxuswohnungen, Restaurants und Geschäfte, so wie beispielsweise in den Niederlanden, das will man vorerst nicht, sagt Ferdinand Kramer vom Institut für Bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Es gab Fälle, da wollten Sekten eine Klosteranlage kaufen. Da sind dann Kommunen sehr stark aktiv geworden. Es gibt schon auch, denke ich, Grenzen der Nutzung. Und ich denke schon, dass man darauf achten sollte, dass man vernünftige, allen dienliche Nutzungen findet.
Tatsache ist, es gibt immer weniger Nonnen und Mönche, auch in Bayern. Man muss sich also was einfallen lassen. Leere Kirchen in Brandenburg kennt man das schon länger und hat schon mehr Erfahrung mit der Umnutzung von traditionsreichen Sakralbauten. Zum Beispiel als Kulturzentren in Dörfern, wo es sonst keine Räume für Konzerte und Vorträge gibt. Bernd Janowski vom Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg rät den Bayern.
Vielleicht können Sie lernen, dass es sehr, sehr wichtig ist und dass es lohnend ist, die Menschen vor Ort zu organisieren, auch außerhalb der Kirchengemeinde und einfach auf diesem Wege der Bewahrung, Erhaltung mitzunehmen. Und das ist zum Beispiel eine große Chance, überhaupt noch kulturelles Leben, Konzerte, Theater und so weiter in ländliche Regionen zu bringen. Denn es ist doch eine wunderbare Sache, dass wir in jedem Dorf bei uns eine Kirche haben, also ein Gebäude, das sich diesen marktwirtschaftlichen Zwängen erst einmal entzieht.
Dass Kirchengemeinden und Bürgervereine gemeinsam für den Erhalt von Kirchen und Klöstern kämpfen, auch ein Zukunftsmodell für Generalvikar Peter Bär.
Kirche ist ja nicht für sich eine abgeschlossene Insel, sondern Kirche will sich ja in Gesellschaft vernetzen, will in Gesellschaft hineinwirken. Insofern ist so ein Gespräch sicherlich mehr als wünschenswert.
Von den etwa 1000 Klöstern in Bayern werden momentan noch 150 im ursprünglichen Sinne genutzt, Tendenz sinkend.
Die Zukunft der Klöster. Barbara Weiß berichtete über leerstehende Klöster in Bayern und in Brandenburg.
Thank you.
Judentum und Sport galten lange Zeit als unvereinbar, nicht nur ein antisemitisches Klischee. Auch den Juden selber war Sport lange Zeit verdächtig und sportliche Wettkämpfe waren in der Antike sogar verboten. Das änderte sich erst mit dem Arzt und Rabbinersohn Max Nordau. Der Mitbegründer des Zionistischen Weltbundes setzte sich für körperliche Fitness der Juden ein. Heute ist Sport im Judentum selbstverständlich. Bekannt ist die jüdische Sportbewegung Maccabi. In Deutschland gehören dem jüdischen Turn- und Sportverband Maccabi mehr als 4000 Mitglieder an. Sie praktizieren in Berlin, München oder Frankfurt Sportarten wie Fußball, Tennis, Schwimmen, Eislaufen oder Kampfsport.
Dienstagabend in der Turnhalle einer Berliner jüdischen Gemeinde. Zwei 10-jährige Jungen in Kampfsportkleidung ringen auf einer blauen Matte. Der Trainer hockt am Rand und gibt Anweisungen. Nachdem der kurze Kampf zu Ende ist, fangen zwei andere Jungen an, miteinander zu kämpfen. Was die Kinder trainieren, ist eine Mischung aus Ninjutsu und Krav Maga. Jede Woche kommen sie zum Sport ins jüdische Gemeindezentrum.
Sport und Judentum? Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren dies zwei Begriffe, die nicht so recht zusammenpassten. Verbreitet war das Bild, Juden seien durchgeistigt, körperlich schwach, unsportlich. Das mag in vielen Fällen eine antisemitische Zuschreibung gewesen sein. Doch lange Zeit entsprach das Bild des blassen Talmud-lernenden Mannes durchaus dem jüdischen Ideal, sagt Professor Robert Jütte. Er ist Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin in Stuttgart. Er hat das Konzept von Leib und Leben im Judentum wissenschaftlich durchleuchtet.
Die innerjüdische Sicht ist weniger auf den Körper als auf den Geist gerichtet und das führt dazu, dass zum Beispiel im Jiddischen ein schöner Jid nicht derjenige ist, der jetzt einen schönen Körper, einen gesunden Körper hat, sondern vergeistigt ist, sozusagen sich dem Torastudium widmet und das zum Inhalt seines Lebens macht.
Diesem Ideal des intellektuell orientierten Juden setzte der Arzt Max Nordau das Bild des sogenannten Muskeljuden entgegen. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. In Österreich, als Sohn eines Rabbiners geboren, lebte Nordau überwiegend in Paris und rief dazu auf, die körperliche Fitness der Juden durch Turnen zu fördern, um, wie er sagte,
dem schlaffen jüdischen Leib die verlorene Spannkraft wiederzugeben.
Nordau hoffte, so dem wachsenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen und durch Sport das Selbstbewusstsein und das Nationalgefühl der Juden zu stärken.
Max Nordau gehörte zu den führenden Zionisten seiner Zeit. Er wollte mit seinem Aufruf dazu beitragen, im Nahen Osten eine sichere Heimstätte für Juden zu schaffen. Beim Aufbau des alten neuen Landes brauche es kräftige Menschen.
Die Debatte um mehr Sport im Judentum führte in Europa zur Gründung vieler jüdischer Turnvereine. Der erste im Deutschen Kaiserreich war der Sportverein Bar Kochba Berlin. Er ist nach Shimon Bar Kochba benannt, dem Anführer eines jüdischen Aufstands gegen die Römer im 2. Jahrhundert in Judäa.
Bar Kochba gilt in der jüdischen Tradition als ein überaus starker Mann. Er konnte sich durchsetzen, mental und physisch. Doch ein Sportler im klassischen Sinne war Shimon Bar Kochba sicher nicht. Das antike Judentum stand Sportwettkämpfen äußerst skeptisch gegenüber. Denn in der Antike war Sport oft mit heidnischen Kulten verbunden.
Das wissen wir aus dem Talmud, dass die Besuche von Wettkämpfen jeglicher Art verboten waren für Juden, weil sie Avodah Zarah, also Götzendienst, waren.
Im antiken Judentum galt Sport als eine nichtjüdische Sitte, von der Juden sich fernhalten sollten. Bei römischen Sportwettkämpfen standen oft Gewalt und Schauspiel im Vordergrund. Griechische Wettkämpfe wiederum waren rituelle Handlungen, gewidmet den verschiedenen Göttern. Ein Unding für das monotheistische Judentum, das nur den einen Gott verehrt, der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auch wenn das Judentum vom heidnischen Muskelkult nichts hielt, gab es im Laufe der langen jüdischen Geschichte doch so manche Begebenheit, die mit dem, was wir heute Sport nennen, durchaus etwas zu tun hatte.
Das erste Ereignis dieser Art in der jüdischen Überlieferung war ein nächtlicher Ringkampf, den der israelitische Erzvater Jakob führte. In der Nacht, bevor er nach vielen Jahren erstmals seinen Bruder Esau wiedersah, wurde er am Fluss Jabbok von einem Mann angegriffen. Die ganze Nacht hindurch rangen die beiden Männer miteinander. Die Tora berichtet davon im ersten Buch Mose:
Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als jener merkte, dass Jakob sich nicht niederringen ließ, schlug er ihn auf dessen Hüftgelenk, so dass es sich ausrenkte. Und der Mann sprach: »Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.« Aber Jakob antwortete: »Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich.« Da sprach der Mann: »Wie heißt du?« Er antwortete: »Jakob.« Daraufhin sagte der Mann: »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt.«
Eine der zentralen Geschichten der Bibel erzählt also von einem sportlichen Wettkampf.
Und heute? Der orthodoxe Berliner Rabbiner Shlomo Afanassew nimmt durchaus an Wettkämpfen teil. Er läuft Marathon und will damit beweisen, dass das heutige Judentum, selbst das orthodoxe, dem Sport durchaus etwas abgewinnen kann. Der gebürtige Usbeke hat vor 4 Jahren mit dem Laufen angefangen. Inzwischen trainiert er 3-mal in der Woche. Ursprünglich wollte er nur abnehmen.
Ich sitze sehr viel, ich muss viel unterrichten, viel lernen, viel studieren und auch in Gemeindearbeit vielleicht ganz viel sitzen. Und koscheres Essen ist nicht immer so ganz gesund oder ist auch nicht ungesund, aber es ist lecker und man isst viel, besonders an Feiertagen und Schabbat. Und ich habe wieder und wieder zugenommen. Dann wollte ich irgendwann auch abnehmen, aber danach habe ich einfach verstanden, dass es Spaß macht. Und man könnte besser werden, man hat Ziele, die man erreichen möchte. Schneller werden, Halbmarathon in 90 Minuten, Halbmarathon in weniger als 90 Minuten.
Den ersten Marathon lief Rabbi Afanassew vor 2 Jahren in Berlin.
Das war wahrscheinlich mein schönster Lauf, also mein schönster Wettkampf. Die Stimmung war einfach super toll in Berlin. Den ganzen Weg durchstehen von beiden Seiten Leute und jubeln an und geben ganz viel Support und ganz viele positive Emotionen. Das war sehr toll. Und auch mein Ergebnis für den ersten Wettkampf im Marathon war sehr gut. Ich habe am Anfang unter 33 trainiert. Dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich schneller machen. Ich versuche 3:15. Am Ende war das 3:18. Ja, was immer noch ganz gut für den ersten offiziellen Marathon war.
Doch sagten die Weisen des Talmuds nicht, fromme Juden sollen Sportwettkämpfe meiden?
Solange man daraus keinen Kult macht, finde ich gar kein Problem, das zu machen für allen. Es gibt diejenigen, die jeden Tag laufen und die kaufen jede Woche neue Paar Laufschuhe und Laufkleidung und die folgen alle möglichen Wettkämpfe. Wenn das Hauptsache des Lebens wird, dann ist es schon ein bisschen bedenklich, würde ich sagen. Weil es gibt Familie, es gibt viele Sachen auslaufen in unserem Leben, die wir machen sollen und mit welchen wir uns beschäftigen müssen. Insbesondere Rabbiner und religiöse Juden, die müssen Torah lernen, die müssen Zeit haben, um verschiedene Mitzvot zu halten, ja, Feiertage, Familie, anderen helfen. Und wenn man einfach Laufen zu Hauptzweck des Lebens macht, bleibt dann keine Zeit.
Der Sport darf also nicht zum Kult werden. Die meisten orthodoxen Rabbiner haben heute nichts mehr dagegen, wenn jüdische Athleten an Sportwettkämpfen teilnehmen, auch an Olympischen Spielen. Denn anders als in der Antike werden die Wettkämpfe nicht mehr zu Ehren der griechischen Götter ausgetragen, sind also kein Götzendienst mehr.
Alle Olympische Spiele, wenn man daran gut ist und man sein Land repräsentieren kann, insbesondere wenn man für Israel da ist oder für Deutschland, aber dabei als jüdischer Athlet ist und kann anderen zeigen, dass Juden können ganz normal dabei sein, ganz gute Leistung schaffen und immer noch jüdisch leben, ich glaube, man musste dann das machen.
Der marathonlaufende Rabbiner Shlomo Afanassew steht dem Wettkampfgedanken auch grundsätzlich positiv gegenüber.
Ich glaube, alles, was mit Wettkampf zu tun hat, ist schon ein bisschen jüdisch. Man will sich immer verbessern und entwickeln und das ist halt die Hauptsache beim Laufen. Dieser Trieb, sich immer zu verbessern und entwickeln und gegen sich selbst zu kämpfen, nicht gegen anderen, das finde ich sehr jüdisch.
Von der Antike bis heute. Sport ist für Juden ein Berührungspunkt mit der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft. Viele religiöse Juden sehen deshalb im Sport nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch eine geistige. Sie wollen den Körper ertüchtigen und zugleich den Regeln des Judentums treu bleiben. Oder sie wollen ihren Kindern schlicht und ergreifend Selbstverteidigung ermöglichen, etwa beim Krav Maga-Training im jüdischen Gemeindezentrum.
Das Judentum und der Sport, das war ein Beitrag von Tobias Kühn. Damit ist unsere Sendung aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz. Nach den Nachrichten kommt die Länderzeit. Da geht's bei meiner Kollegin Dörte Hinrichs um die Klimaschäden im Wald und die Frage, wie die Bundesländer gegensteuern wollen. Und noch ein Hinweis. Heute Abend hören Sie um 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel »Im Bann der Gotik – Das Freiburger Münster«.